Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Benita Bailey ist heute mein Gast, deutsch-äthiopische Schauspielerin und Filmemacherin. In der MDR-Serie Die Pflegionärin brilliert sie als mobile Pflegerin. Kann man sehen in der ARD-Mediathek und im Deutschen Nationaltheater Weimar. Da steht Benita Bailey demnächst als Iphigenia auf der Bühne. Freue mich, dass wir Sie heute näher kennenlernen können, Frau Bailey. Willkommen in unserer Sendung.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Benita Bailey engagiert sich als Produzentin, Netzwerkerin und YouTuberin. Sie will schwarzen KünstlerInnen mehr Sichtbarkeit verschaffen. Die Zeitschrift Focus hat sie deshalb vor 3 Jahren in die Liste der 100 Frauen des Jahres aufgenommen, neben Annalena Baerbock und der Wissenschaftlerin Maya Göpel und der Fußballerin Jule Brandt. Frau Bailey, wie fühlt sich das an, zu den 100 einflussreichsten Frauen gezählt zu werden?
Ja, das war an Weihnachten, als ich das mitbekommen habe. Das war ein absolut schönes Weihnachtsgeschenk, eine schöne Wertschätzung.
Hat sich seitdem irgendwas verändert?
Es gab seitdem viel zu tun in allen möglichen Bereichen. Natürlich auch in meinem Ehrenamt, in meinen Initiativen, aber dankbarerweise auch beruflich.
Als Selbstbezeichnung wählen Sie schwarz, vorne mit großem S geschrieben. Ich habe gerade gesagt, schwarze KünstlerInnen, schwarz klein geschrieben. Ist das okay? Können wir uns darauf einigen?
Ja, also ich bevorzuge das große S, weil das auch so eine Selbstermächtigungsbezeichnung ist. Aber ja, darauf können wir uns gerne einigen.
Benita Bailey ist noch zu DDR-Zeiten in Thüringen groß geworden und sie hat internationale Beziehungen und Afrikanistik studiert, hat für die UN in New York gearbeitet, für die GTZ in Peking, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag zuständig für Afrikapolitik und Menschenrechte. Doch mit 27 ließ sie das alles hinter sich und wurde Schauspielerin. Viel Stoff für unser Gespräch. Wer die Pflegionärin noch nicht kennt, der sollte sich die Miniserie unbedingt in der ARD-Mediathek angucken. Benita Bailey spielt in den jeweils 10-minütigen Episoden eine schwarze Pflegerin, die mit ihrem Auto durch Thüringen fährt und Menschen ambulant zu Hause pflegt. Die Patientinnen und Patienten sind prominent besetzt, darunter Roland Zehrfeld, Carmen Maya Antoni und Iris Berben. Berben spielt zum Beispiel eine ziemlich exaltierte Frau, eine, die Affären mit Mick Jagger und Che Guevara hinterher trauert. Wegen Alzheimer und Inkontinenz braucht sie die Hilfe der Pflegerin und empfängt sie mit viel Schmuck, Schminke und einer riesigen Windel als Kopfschmuck.
Sie tragen aber einen besonders hübschen Hut, Frau Blume.
Käthe, das ist kein Hut, das ist ein Barett. Ein Geschenk von Che. Ich habe ihn verlassen, weil man sich nicht auf ihn verlassen kann. Und jetzt muss ich unter Ossis leben.
Schlimm.
Sie sind die Einzige, die mich versteht. Die verstehen mich hier alle nicht, aber ich verstehe sie auch nicht. Seien Sie froh, dass Sie kein Ossi sind.
Sie hätte niemals eine Pflegerin aus dem Osten akzeptiert.
Und dann dieser ostdeutsche Dialekt, dieses Sächsisch.
Thüringisch.
Es ist doch das Gleiche.
Nur um das klarzustellen. Thüringen, Goethe, Schiller, Bach und Luther, Sachsen, Karl May und Jan-Josef Liefers, merkt ihr selber, oder?
Benita Bailey balanciert hier als Pflegerin souverän zwischen Komik und Ernst als Caro Lachner. Wie sind Sie, Frau Bailey, zu dieser Rolle gekommen?
Es gab eine Anfrage, ein Casting und es ging darum, glaube ich, auch eine Schauspielerin zu finden, die ungefähr in dem Altersspektrum ist, in dem ich bin und auch Thüringisch spricht. Und ja, so kam das. Dann hat man sich getroffen und Sachen ausprobiert. Also eigentlich Routine für SchauspielerInnen.
Die, ich sag mal jetzt, Typen, denen Sie da als schwarze Pflegerin begegnen, sind ein Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft, wobei die ostdeutschen Perspektiven eben besondere Aufmerksamkeit bekommen. Die Serie ist vom MDR produziert. Was hat Sie denn an dem Projekt gereizt, an dieser Figur?
Als erstes muss ich sagen, dass für mich bis heute das Besondere ist, dass diese Hauptrolle, die ich spielen durfte, eine Pflegekraft ist. Dass es jemand ist aus der Mitte der Gesellschaft, den hohen Identifikationsstatus haben, weil so viele Menschen in der Pflege arbeiten oder pflegebedürftig sind oder mit diesem Thema viel zu tun haben. Und ich komme selber aus der Arbeiterklasse und konnte mich sehr damit identifizieren und bin total dankbar für Caro Lacher, weil sie mich auch ganz viel gelehrt hat und weil ich wieder in Thüringen, meiner Heimat, spielen durfte. Und meine Mutter ist auch, arbeitet auch im Gesundheitsbereich. Und viele Dinge, Anekdoten haben mich auch an ihren Alltag, den ich mitbekommen habe, im Aufwachsen erinnert. Und deshalb war ich dafür sehr, sehr dankbar.
Was steckt denn in dieser Rollenbezeichnung, die Pflegionärin?
Also ich glaube, das ist ein sehr tolles Wortspiel, das die Regisseurin hier gewählt hat. Natürlich geht es darum, ne, man kann da mehr rein interpretieren. Ich möchte da auch nicht die Fantasie einschränken, ne? Also Legionärin, Millionärin, Pflegionärin. Ich glaube, da gibt es viel Raum zu Interpretationen.
Es gibt da sehr witzige, auch anrührende und eine sehr harte Folge. Die hat den Titel Ein gepflegtes Fick dich. Da trifft die Pflegerin auf einen aggressiven, rassistischen Patienten, gespielt von Roland Zehrfeld. Das ist also keine Rundum-Wohlfühlserie.
Ich finde, das ist ein Spagat oder so ein Seiltanz die ganze Zeit, weil wir ja das Medium Komödie oder Dramedy gewählt haben. Und der Alltag einer Pflegekraft ist ja manchmal hat sehr wenig mit Lachen zu tun oder ist gar nicht so komödiantisch. Und deswegen finde ich, dass das immer sehr an der Grenze auch war, das zu zeigen. Und in dieser bestimmten Folge war es auch der Regisseurin sehr wichtig, diese Seite mit reinzubringen und auch zu beleuchten, die real ist, die heute wie aber auch damals schon in den 90ern, als ich klein war und eben mit meiner Mutter auch Dinge beobachten konnte, stattgefunden haben. Und deswegen finde ich das schön, dass das auch Raum bekommt in so einer Serie, wo man sich vielleicht so ein bisschen auf Komik eingestellt hat. Ich finde, das erweitert auch die Bandbreite, wozu so eine Serie fähig ist und was sie auch mit abbilden kann.
Gab es da besondere Reaktionen drauf?
Auf jeden Fall. Also es gab Reaktionen von, dass das Leuten zu viel war, bis hin zu, dass es ihnen sehr nachgegangen ist und sie sehr viel darüber nachdenken mussten. In vielen Interviews ging es um die Folge mit Iris Berben und um diese Folge. Also da haben viele Leute nachdenken müssen, weil sie auch diese Situation nicht kannten oder sich noch nie darüber nachgedacht haben. Also das ist ja eine Verschränkung von Rassismus, aber auch sexuelle Übergriffigkeit. Und viele Menschen haben sich noch nicht darüber Gedanken gemacht, dass eine Pflegekraft ja auch in einem geschlossenen Raum ist mit einem Patienten und dass da natürlich auch zu allen möglichen Situationen kommen kann, die auch gefährlich sind.
Ja. Und ich habe gedacht, ich habe das selten gesehen, also dass man ihnen in der Rolle ansieht, wie verletzend das ist, ohne dass sie zum Opfer oder klein werden, sondern sehr souverän da eigentlich rausgehen. Aber trotzdem spürt man diese Verletzung.
Ja, das kann ich ja jetzt verraten, das war ein One-Taker. Also wir haben das einmal gespielt, diese extreme Situation am Ende. Und ich hatte natürlich einen tollen Kollegen, Roland Zehrfeld. Und das war wirklich sehr, also das ging sehr tief und sehr weit. Und das ist wichtig, da glaube ich, durchlässig zu sein in solchen Momenten.
Das wirkt so, als hätte man Ihnen die Szenen wirklich auf den Leib geschrieben oder Sie haben sich die Rolle selber einfach so gut einverleibt. Waren die Drehbücher alle festgelegt oder hatten Sie Freiraum, eigenes einzubringen?
Ich konnte schon Ideen einbringen, aber es ist natürlich auch auswendig lernen, diesen Text dann so innehaben, dass es eben zu eigen wird. Und ich glaube, das war schon alles so original, so wie es im Drehbuch stand. Aber natürlich haben wir über verschiedene Positionen auch diskutiert, auch um zu erfahren, was ist da der Hintergrund, weil die Szenen sind auch alle entstanden aus Interviews oder realen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in der Pflege.
Sie haben vor einigen Jahren die erste größere Produktionsfirma in Deutschland gegründet, die von schwarzen Frauen geführt wird. Und Sie haben das Netzwerk Schwarze Filmschaffende mitbegründet. Was ist dessen Ziel?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Also Schwarze Filmschaffende ist eine Initiative, die es schon seit 2015 gibt. Und wir haben vor 2 Jahren dann einen Verein gegründet. Und uns geht es darum, schwarze Perspektiven im Film abzubilden erst einmal, also vor und hinter der Kamera, dass schwarze Menschen, die in Deutschland leben oder die hier geboren, aufgewachsen sind, die Deutsche sind, ihre Geschichten überhaupt erzählen können, dürfen, dass sie Zugänge haben zu Filmbildung zum Beispiel. Und das war während meiner Schauspielschulzeit und dann vor allem danach habe ich gemerkt, da gab es einfach sehr, sehr viel noch zu tun. Da gibt es auch heute noch viel zu tun. Und deshalb haben wir diesen Verein gegründet, in erster Linie, um uns auch alle zu finden. Und dann auch, um uns zusammen sozusagen zu sagen, wir sind hier, wir sind viele und wir würden gerne teilnehmen, weil wir auch Teil dieser Gesellschaft sind.
Und wenn wir teilnehmen dürfen, dann wollen wir in unserer Ganzheit gesehen werden. Ich habe diesen Satz von Ihnen gelesen, es kann nicht sein, dass wir uns am Set unsere Haare selbst machen müssen, während unsere weißen KollegInnen Text lernen.
Genau, das ist zum Beispiel eine Situation, schwarze Haarpolitik, ich glaube, damit könnten wir eine weitere Sendung füllen. Und deshalb, jetzt komme ich auf die andere Geschichte, habe ich auch mit meiner Kollegin Jane Schirber eine Filmproduktionsfirma gegründet, weil wir einen Film aktuell machen und da geht es um schwarze deutsche Geschichte. Und unter anderem auch um schwarze Haare. Das ist einfach nur ein Teil, ne? Das ist nicht einfach, das ist Teil unserer Geschichte, die immer wieder thematisiert wird. Und wo wir aber sozusagen die Geschichte erzählen aus unserer Perspektive. Und davon brauchen wir noch mehr Geschichten.
Vor 41 Jahren wurde das Mädchen Benita, damals mit Nachnamen Krebs, in einem Krankenhaus im thüringischen Rudolstadt geboren. Die Mutter eine Krankengymnastin aus Äthiopien, der Vater ein Klavierstimmer in der DDR. Und das war wohl die erste Geburt eines schwarzen Babys im Krankenhaus in Rudolstadt?
Soweit ich das weiß, ja, das wurde uns dort auf jeden Fall so gesagt.
Und war das immer wieder eine Erfahrung in Ihrem Leben, die einzige anders aussehende zu sein?
Ja. Das zieht sich so durch. Ich war sogar, als ich irgendwie Anfang 20 zum Austausch in Hongkong war, an der Uni mit 30.000 Studierenden oder mehr, auch die einzige schwarze Person. Das war absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, deswegen hat mich das auf jeden Fall geprägt, an verschiedenster Stelle die einzige Person zu sein.
Wann und warum ist Ihre Mutter aus Äthiopien in die DDR gekommen?
Meine Mutter ist Anfang der 80er nach Deutschland gekommen, beziehungsweise in die DDR, nach damals noch Karl-Marx-Stadt, um eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu machen. Also sie war Krankenschwester in Äthiopien und die Ausbildung zur Physiotherapeutin gab es dort damals noch nicht. Und das war so ein sozialistisches Partnerprogramm, ja.
Eigentlich hätte sie ja wieder zurückgemusst. Wie ist ihr das gelungen, zu bleiben?
Ich glaube nicht, dass sie das so geplant hatte, zu bleiben. Sie war dann auch noch mal in Äthiopien. Aber sie hat dort meinen Vater kennengelernt. Und die beiden haben sich verliebt. Und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, dass ich unterwegs war, ja.
Sie sind Jahrgang 1984, waren 5, als die Mauer fiel. Wie haben Ihre Eltern die Wendezeit erlebt? Konnten die in ihren Berufen bleiben?
Dankbarerweise konnten meine Eltern in ihren Berufen bleiben. Wie gesagt, meine Mutter war im städtischen Krankenhaus angestellt und mein Vater war damals schon selbstständig als Klavierstimmer, auch der einzige Klavierstimmer am Ort und auch im ganzen Kreis. Und deshalb war das beruflich zumindest keine große Umstellung für meine Eltern.
Und welche Erinnerungen haben Sie daran? Also das waren ja dann die Jahre, die Wendejahre, die Zeit, in der Sie in die Schule gekommen sind.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Erinnerungen eigentlich sehr nostalgisch sind. Also ich habe keine schlechten Erinnerungen an die Wendezeit. Ich weiß gar nicht so warum. Also ich habe dann erst im Studium so mitbekommen, was, wofür steht die DDR und was alles auch schief lief in der DDR. Aber ich hatte eine schöne Kindheit, das war für uns gesorgt, für meine Eltern war gesorgt. Es gab ganz viele gesellschaftsfördernde Aktivitäten und auch Räume. Und für mich war das in meiner Kindheitserinnerung immer sehr toll und angenehm.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel erinnere ich mich, dass wir sind natürlich immer an die Ostsee gefahren und das waren tolle Urlaube und es war sehr vertraut und dort hat alles war sehr vertraut und angenehm. Aber auch zum Beispiel, wenn ich meine Mutter auf Arbeit im Krankenhaus besucht habe, dann gab es dort einen Aufenthaltsraum, der dann eben nach der Wende nicht mehr da war. Und dort gab es Spielsachen für Kinder und dort wurden auch Feste gefeiert und dann kamen immer alle zusammen. Und das ist so eine starke Kindheitserinnerung, dass ich auch die Arbeitskolleginnen meiner Mutter so gut kannte und wofür dann nach der Wende der Raum war weg, aber es gab auch keine Zeit mehr dafür. Ich habe die Arbeitskolleginnen auch gar nicht mehr gesehen und es gab weniger Zeit, grundsätzlich, irgendwie war die Zeit weg, und weniger Gemeinschaft. Also das ist mir sehr stark aufgefallen.
Wie hat Ihnen Ihre Mutter Äthiopien nahegebracht? Also wann waren Sie zum ersten Mal da?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil meine Mutter ist the so-called good immigrant, was bedeutet, dass sie alles versucht hat, um hier wirklich als Deutsche zu gelten. Sie hat sofort, als sie damals in die DDR kam, angefangen, Deutsch zu lernen. Sie hat Deutsch gekocht.
Ach ja?
Sie hat alles daran getan, dass wir so deutsch wie möglich wahrgenommen werden und sie natürlich auch. Und das bedeutet leider, dass sie aus ihrer eigenen Kultur, sie spricht Amharisch, sie spricht Oromo, uns nichts beigebracht hat, uns nichts vermittelt hat. Wir haben uns natürlich hundertprozentig deutsch gefühlt. Wir haben den Dialekt gesprochen, wir kannten nichts anderes. Und das hat natürlich in meinen Anfang 20ern dazu geführt, dass ich gedacht habe, oder schon früher in meinen Teenagerjahren, ich werde anders wahrgenommen, aber ich bin ja genauso wie alle anderen. Und erst in meinen 20ern kam dann die Auseinandersetzung mit Äthiopien. Ich bin direkt nach dem Abitur nach Südafrika gegangen. Das war das Erwachen, dass ich zum ersten Mal Teil der Mehrheitsgesellschaft rein optisch war. Und dann ging das so weiter, dass ich mich natürlich mit Äthiopien auch der Geschichte auseinandergesetzt habe und erst dann immer mehr Zugänge zu dieser Kultur gefunden habe im Erwachsenenalter.
Und wann sind Sie dann zum ersten Mal hingereist?
Tatsächlich zum ersten Mal mit 23, 24, genau.
Und wie war das? Gab es da Verwandte?
Das war sehr besonders. Ja, wir wurden direkt von Familienmitgliedern vom Flughafen abgeholt und in kürzester Zeit war ich in einem Haus und alle waren mit mir verwandt. Das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie erlebt. Mein Vater ist Einzelkind und wir hatten immer nicht viel Verwandtschaft. Und auf einmal waren alle verwandt und ich kannte niemanden davon. Also das war auf jeden Fall eine emotionale Überforderung in dem Moment.
Und sind Sie dann regelmäßig gereist oder?
Nein, also ich glaube, das bringt es so mit sich, wenn man so, Erstgeborene ist und die Eltern oder ein Teil der Eltern aus einem anderen Land kommt, dass ich sehr fixiert war, meine Arbeit zu machen. Und wenn ich im Ausland war, habe ich das immer mit beruflichen Dingen verbunden. Also ich kenne das gar nicht so, dass ich einfach nur for pleasure in ein weites Land reise. Also ne, das Prinzip Urlaub war für mich lange Zeit nur hier innerhalb Deutschland oder in der Nähe zu verreisen für kürzere Zeit. Aber deswegen hoffe ich ehrlich gesagt noch darauf, dass es mal eine Möglichkeit gibt, auch in Äthiopien tätig zu werden, vielleicht dort einen Film zu drehen.
Ah, also. Benita Bailey hat, bevor sie sich für Schauspiel, Filme und Podcasts interessiert hat, ihre Fühler in ganz andere Richtungen ausgestreckt, zunächst bei den Vereinten Nationen in New York. Wie kam das? Was haben Sie da gemacht?
Ich habe ja internationale Beziehungen, Afrikanistik studiert und in New York habe ich im African Department gearbeitet und wir haben ganz speziell an Darfur im Sudan gearbeitet. Da fand ja damals ein Genozid statt. Und ganz konkret habe ich Updates, also Reporte, wöchentliche Reporte an den UN-Sicherheitsrat geschrieben. Das heißt, wir haben tägliche Updates von vor Ort, in the field hieß das, bekommen. Und ich musste die dann zusammenfassen und wöchentliche Updates weiterleiten sozusagen, damit die dann die nächsten Entscheidungen darauf basierend auch treffen können.
Wie lange war das? Wie lange waren Sie da?
Ein paar Monate nur.
Ah ja.
Genau.
Danach ging es für die GTZ, die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, nach Peking. Mit welchem Auftrag dort?
Dort habe ich für meine Masterarbeit geforscht. Da ging es um trilaterale Beziehungen zwischen Afrika, Deutschland und China. So zu der Zeit gab es ganz viel Fluktuation. Viele chinesische Investoren und ArbeiterInnen sind nach Afrika gekommen, in verschiedene Länder. Und es gab, darum ging das in meiner Masterarbeit sozusagen. Und ich war darauf fokussiert, was sind die Lesson learned, was gibt es für Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in China, die gut funktioniert haben. Das ging dann in den Bereich Forstwirtschaft und so weiter, die man dann auf afrikanische Zusammenarbeitsprojekte übertragen könnte. Und da habe ich genau recherchiert und war natürlich auch in verschiedenen Projekten involviert. Und wir haben damals auch Talking Points für Angela Merkel geschrieben. Und
Stichworte, ja.
Es war
Sprechzettel.
Ja, Sprechzettel, genau, so heißt es. Und das war so für mich total aufregend, weil ich kurz davor bei der UN Stichwortzettel für Obama, der da gerade inauguriert oder eingeführt wurde, zum ersten Mal Präsident wurde, geschrieben habe, und kurze Zeit später für Frau Merkel. Und ich war sehr jung noch zu dem Zeitpunkt. Das war eine sehr aufregende Zeit.
Mhm. Von China eben zurück nach Deutschland als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag. Da waren jetzt was für Kompetenzen gefragt? Auch wieder ein Afrika-Bezug?
Genau, ich war hauptsächlich verantwortlich für Afrikapolitik, aber auch für Menschenrechte, saß dort mit im Menschenrechtsausschuss, habe recherchiert zu diesen Themen, habe da auch wieder Stichwortzettel geschrieben, hier und da sogar in Bundestagsreden. Und das war auch eine sehr spannende Zeit, weil ich hatte früher immer mit meinem Vater Phoenix gehört. Erst fand ich es total langweilig und dann saß ich immer mit dabei. Und dann mit drin zu sitzen und dieses Geschehen in erster Reihe oder zweiter Reihe zu verfolgen und da teilhaben zu können im Hintergrund, war auch wieder sehr interessant und sehr bewegend und sehr aufregend.
Für viele klingt das ja jetzt wie ein Traumjob nach dem anderen. Wie haben Sie diese Zeit für sich selbst erlebt?
Es war wirklich da schon für mich wie in einem Film zu sein. Also auch als ich in New York mit der Kaffeekanne, wie man das aus dem Film kennt, Kaffeekanne sage ich schon, mit der Kaffeekup so durch Manhattan läuft zur UN und da seinen Eincheck macht in so im Anzug oder so. Das war schon, ich habe mich da schon selbst beobachtet und dachte, wie bist du jetzt hierher gekommen? Genauso dann im Bundestag. Ich war noch ziemlich jung und wenn man Afrikanistik zum Beispiel studiert, da wird einem gesagt, ja, du wirst halt Taxifahrer, ne? Was willst du mit dem Studium? Und dann war mein erster großer Job in Deutschland, war dann im Bundestag. Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Zeit und ist auch etwas, was ich nicht missen möchte.
In New York haben Sie, glaube ich, Ihren Mann damals kennengelernt, einen kanadischen Musiker, und in Berlin mit 27 dann das erste Kind bekommen und damit einen ganz großen Cut gemacht. Mhm. Warum haben Sie Ihre ja wirklich steil begonnene Politkarriere jetzt auf internationalem Parkett an den Nagel gehängt?
Das hat mehrere Gründe gehabt. Also ein großer Grund war, ich wusste, es wächst Leben in mir und mir war das total wichtig, dass ich diesem Menschen in mir weitergebe, jetzt kann ich ja sagen, seinen Traum zu leben. Und ich wusste, dass dieser Traum, Schauspielerin zu werden, immer noch in mir schlummert. Der war nicht weggegangen, auch durch die aufregenden Jobs nicht. Und ich dachte, ich muss jetzt oder nie das jetzt probieren. Und wenn ich dann scheitere, ich hatte sogar das großzügige Angebot danach, einfach wieder zurückzukommen, dann ist das okay. Aber ich muss es einfach mal probiert haben. Und das habe ich dann auch gemacht mit Kind, was nochmal eine andere Herausforderung war. Und das ist natürlich sehr unkonventionell, einen festen Job aufzugeben für etwas, was erstmal überhaupt keine Sicherheit bietet. Aber ich habe es bis heute nicht bereut.
Schauspielschule in Berlin, dafür waren Sie ja mit Kind und überhaupt auch schon relativ alt. Da waren Sie vermutlich auf andere Weise eine Exotin mit Ihrem beruflichen Background, oder?
Ganz genau. Ich war die Älteste im Semester, aber ich wusste dafür ganz genau, was ich will, warum ich das will und war sehr zielorientiert. Ich wusste, dass die Welt nicht auf Benita Bailey wartet. Ich wusste genau, was dieser Job für Vorzüge bringt, aber auch die harte Arbeit, die dahinter steht. Und ich war gewillt, alles zu geben. Und das habe ich auch getan. Und das waren sehr harte Zeiten, auf jeden Fall. Das ist nicht ohne mit Kind Schauspielschule zu meistern, weil es auch schon ohne Kind sehr herausfordernd ist, sich mit seinem Ich die ganze Zeit zu beschäftigen und trotzdem am Boden zu bleiben und die ganzen Menschen, die drumherum sind, das kann auch herausfordernd sein. Aber das hat mich sehr resilient, würde ich sagen, auch gemacht für alles, was nach der Schauspielschule kommt.
Und unterm Strich, also im Unterschied zu all den Jobs davor, warum ist das jetzt mehr Erfüllung?
Ich glaube, ein weiterer Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, dass ich freier bin. Also ich habe mich ja ganz bewusst für internationale Politik entschieden und trotzdem ging es ganz oft um Parteipolitik. Ich habe ganz oft, waren mir die Hände gebunden. Ich konnte nicht wirklich das mitteilen, was ich mitteilen wollte, aufgrund von Diplomatie und dadurch, dass ich natürlich trotzdem auch eine Angestellte war und hinter Menschen stand, die ja auch Schutz brauchten. Und ich würde auch sagen, dass ich jetzt immer noch die gleiche Person bin, die sich für die gleichen Themen einsetzt. Das spiegelt sich auch in meinen Projekten wieder, das auch mitgeben will. Also ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, aber ich finde es gut, wenn ich in der gleichen Show Menschen auch zum Weinen bringe und zum Nachdenken. Und das finde ich toll, dass ich das herausgefunden habe, dass ich immer noch die gleiche Person bin, aber jetzt ein anderes Medium gefunden habe, Menschen, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, zu beeinflussen, zu berühren, aber auch denen eben was mitzugeben aus der Geschichte oder aus der Gesellschaft.
Es ist für Benita Bailey jetzt schon die zweite Zusammenarbeit mit der Regisseurin Miriam Ibrahim. Wie sie selbst, eine Künstlerin mit deutsch-äthiopischer Familiengeschichte, am Deutschen Nationaltheater in Weimar erarbeiten sie zusammen Goethes Iphigenie auf Taurus in einer Überschreibung der wiederum deutsch-afroamerikanischen Autorin Julienne de Murier. Iphigenie, eine Heimsuchung, heißt diese Produktion, und in der verkörpern gleich drei SchauspielerInnen, ein Mann ist auch dabei, verschiedene Facetten dieser Frauenfigur Iphigenie. Also es gibt drei Iphigenies. Haben die Proben schon begonnen?
In der Tat, wir haben vor der Sommerpause schon 6 Wochen geprobt.
Wow.
Das heißt, wir hatten schon eine Generalprobe sozusagen, also AMA, alles mit allem heißt das. Das heißt, man hat Kostüm an und Make-up und Haare und wir haben schon die ganze Produktion einmal gespielt und gehen jetzt direkt in die Endproben Anfang September.
Wie ist Ihre Rolle angelegt?
Meine Iphigenie, ich spreche jetzt wirklich von meiner Iphigenie, weil wie gesagt sind wir zu dritt und ich glaube jede Iphigenie ist ein bisschen anders, ist auf der Suche die ganze Zeit. Sie ist gequält von Heimweh, sie vermisst ihre Familie. Und dann gibt es natürlich, wie in jedem Drama, so bestimmte Konflikte oder Herausforderungen. Sie ist vor allem, das bewundere ich so an ihr, aber damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren, eine Changemakerin, also eine, die Veränderung voranbringt. Sie hat es geschafft, den König zu überzeugen, nicht mehr Menschenopfer zu opfern. Und das ist bahnbrechend. Ja? Also sie hat ja auf Deutsch, so neudeutsch gesagt, die Todesstrafe abgeschafft. Und das gilt es nun zu beschützen, weil das jetzt wieder neu besprochen oder neu diskutiert wird. Und sie ist auch eine, die, würde ich sagen, dem Patriarchat absagt und sagt, ich möchte Dinge anders machen. Und das finde ich sehr, sehr spannend an dieser Figur.
Das heißt, es geht darum, Goethes Text zu befragen zu Themen, die auch unsere Gegenwart betreffen?
Definitiv. Und was ich in der Überschreibung von Julien so besonders finde, ist, dass sie zwischendurch immer noch einen Raum lässt, sozusagen ein bisschen das sitzen zu lassen, worum geht es hier. Ja? Man hat also diese dramatischen Stellen von Goethe, die auch noch so unberührt gelassen wurden. Und dann geht man auf spielerische Art und Weise in wie so ein Unterbewusstsein. Was sind unsere Ängste? Was macht zum Beispiel transgenerationales Trauma mit uns, weil es Iphigenie kommt aus dem Tantalus-Geschlecht. Da können Sie jetzt mal alle ein bisschen nachgucken, was das ist. Und deswegen ist sie sozusagen, ich sage jetzt mal, verflucht, ne, dass immer wieder solche negativen Dinge in ihrem Leben passieren. Und wir alle kennen vielleicht ähnliche Dinge aus unserer eigenen Familiengeschichte. Und wie gehen wir dann damit um, wenn wir da immer wieder reinfallen oder uns solche Schicksalsschläge treffen? Und das finde ich sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
In Marburg haben Sie ja schon mal mit diesem Team, den beiden Frauen, zusammengearbeitet. Die Produktion Johanna, stell dir vor, es ist Krieg und K in Klammern, keiner, einer geht hin. War das auch schon eine Klassikerüberschreibung?
Ja, das war auch eine Klassikerüberschreibung. Das ist für mich eine ganz besondere Arbeit, weil ich, wie gesagt, hier in Deutschland Schauspiel studiert habe und eben auch Goethe, Schiller, das sind die Klassiker, die ich auch spielen will. Oftmals denkt man aber bei mir eher an moderne Stücke oder Stücke, die es verlangen, dass eine schwarze Person mitspielt. Das heißt, dass ich da eine Johanna sein durfte, war für mich auch total besonders. Und diese mitten in den aktuellen Kriegen, Konflikten, Genoziden, die aktuell stattfinden, sich damit zu beschäftigen. Wir hatten auch unterschiedliche Menschen mit im Team aus der Ukraine, aus Palästina. Und mit denen nicht nur darüber zu sprechen, sondern das auch zu verhandeln, was bedeutet das heute für uns, war auch eine sehr, sehr wichtige und besondere Arbeit.
Jetzt eine Premiere am Deutschen Nationaltheater in Weimar ist vermutlich auch noch aus anderen Gründen was ganz Besonderes. Zurück nach Thüringen.
Ja, ich war das erste Mal als 19-Jährige dort und habe mir Faust angesehen, jetzt wieder dorthin zurückzukommen und dort auf dieser Bühne spielen zu können als Iphigenie, ist für mich, ich würde sagen, ist so der wildeste Traum meiner Vorfahren, ja, und zwar auf beiden Seiten. Ich glaube, das ist wirklich in jeglicher Hinsicht was Besonderes. Ich weiß nicht, ob es dort schon mal eine schwarze Iphigenie gab auf dieser Bühne. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass eine schwarze Frau auf der großen Bühne inszeniert. Und ich finde, wir sind ins 2025, es ist Zeit dafür, die Menschen damit sozusagen zu konfrontieren, zu sehen, was macht das mit den Menschen, macht es überhaupt was mit den Menschen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktionen und freue mich sehr auf diese weitere Arbeit und diese Reise.
Und Ihr Großvater kommt, glaube ich, aus Weimar.
Genau, mein Großvater väterlicherseits ist in Weimar geboren und wir hatten ja auch Legionären zum Beispiel in Weimar gedreht. Deswegen die großen, bedeutenden Rollen bringen mich wieder zurück in meine Heimat. Das ist auch ein schöner Schicksalsschlag, so sehe ich das.
Seit 2 Jahren ist Berlin der Lebensmittelpunkt von Benita Bailey und ihrer Familie mit Mann und 2 Kindern. Davor hat sie 7 Jahre in Kanada gelebt, ist auch gependelt zwischen Deutschland und Montreal. In Montreal promoviert ihr Mann, ein Musiker. Was spricht denn jetzt für das Leben in Kanada und was für das Leben in Berlin, in Deutschland?
Ich würde sagen, für Deutschland spricht die kulturelle Vielfalt. Die gibt es, habe ich dort auch erlebt, aber eher mit einem sehr, sehr diversen, mit einer sehr, sehr diversen Bevölkerung. Hier das Überangebot fast in Berlin. Das ist, glaube ich, weiß nicht, ob es so viele Städte auf der Welt gibt, die man damit vergleichen könnte.
Jetzt an Kultur.
An Kultur, genau. Mhm. Und da ist ja unser Leben. Also ist ganz viel auch unser Beruf. Das lieben wir. Deswegen sind wir sehr froh und glücklich, hier in Berlin zu sein. Was ich an Kanada sehr schätze, ist, dass die Menschen das geschafft haben, finde ich so. Natürlich nicht alle, aber so, was ich oft beobachten konnte, ist, was wir als Urlaub bezeichnen, in ihren Alltag mit zu inkludieren. Also nicht bis zur Erschöpfung arbeiten und dann irgendwie 3 Wochen Urlaub zu, damit man wieder so irgendwie wieder auf dem Normalzustand ist, sondern es gab einfach, am Wochenende haben die Menschen sich recreational, was
erholt.
Ist das Wort? Erholt,
ja.
Genau, danke. Hm. Manchmal bin ich gefangen in der Zweisprachigkeit. Genau, und das finde ich sehr schön, sich immer so wöchentlich regelmäßig so einen Erholungsort zu schaffen. Das finde ich, das fehlt uns hier in Deutschland noch ein bisschen.
Benita Bailey, Schauspielerin, Filmemacherin, YouTuberin, dazu sind wir jetzt nicht mehr gekommen, darüber zu sprechen. Auch ein ganz interessantes Format, in dem sie schwarze Künstlerinnen und Künstler vorstellt, in langen, intensiven Gesprächen. Irre viele Menschen lernt man da kennen. Kann man sich angucken bei YouTube, Benita Bailey. Wie heißt das Format?
Yell it from the mountain.
Yell it
from Fünf the Jahre mountain. Sind wir jetzt dieses Jahr dabei.
Frau Bailey, schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.